Wir schlagen vor, dass wir diesen Tag mit einem Morgengebet beginnen. Sie wissen wahrscheinlich nicht, was ich darunter verstehe. Ich verstehe eine Übung darunter. Diese Übung ist fantastisch einfach. Sie besteht darin, dass Sie sich einen Gegenstand suchen, so wie Sie sitzen, und den Gegenstand anschauen. Natürlich beginnt diese Anschauung so, dass Sie sich, also zum Beispiel Sie, sich auf diesem Stuhl empfinden und Sie nehmen etwas, einen Gegenstand. Der Gegenstand kann auch sagen wir, diese Kante sein. Da ist und Sie schauen das an. Und wenn Sie es beginnen anzuschauen, dann fühlen Sie sich dort sitzen und der Gegenstand ist da. Wenn Sie ganz vertieft das anschauen, dann kann sich diese Situation zumindest für Augenblicke ändern. Und diese Änderung bedeutet, dass wir eigentlich mit dieser Übung bewusst und selbstbewusst diejenige Konstellation versuchen herzustellen, die einst die Menschheit gehabt hat, nämlich aber ohne Selbstbewusstsein, dass sie nämlich nicht getrennt war von der Welt, dass es eine Einheit war. Und das ist das Morgengebet. Dann können wir noch. Das ist Morgengebet, weil die Einheit da zumindest versucht wird herzustellen. Deswegen nenne ich das Morgengebet. Das kann man jeden Morgen machen. Natürlich, wenn das ein Kunstwerk wäre, dieser Gegenstand, wäre es leichter, aber dann wäre es kein Sport, sondern da würden wir uns den Gegenstand anziehen und da wachsen unsere Aufmerksamkeitsmuskeln nicht dabei, wenn wir angezogen werden. Also Sie werden sich einen Gegenstand nicht sehr nahe zu Ihnen, also zum Beispiel nicht in den naheliegenden Stuhl, was sich anbietet, sondern irgendwo, sagen wir, in 5 bis 10 Meter Entfernung. Also ich werde da diese, wie heißt das, dieses Turmgerät, Ringe, ja, ich werde diesen Ring zum Beispiel machen. Verständlich bitte, einfach anschauen, nichts anderes, nur anschauen. Dazu noch vielleicht so neben empfehlen. Womöglich nicht benennen, nicht denken, nicht analysieren, nur anschauen. So wie wir ein menschliches Gesicht anschauen, das analysieren wir auch nicht. Meistens erinnern wir uns gar nicht auf die Einzelheiten des Gesichts. Sie kennen das, nicht? Also ich will jetzt den Pär gar nicht anschauen, ja? Wenn ich jetzt den Pär sehe, ich erkenne ihn sofort. Wenn Sie mich fragen, na die Nase, die kenne ich. Ja. Aber wenn Sie mich fragen, wie seine Augenbrauen sind, da kann ich Ihnen keine Antwort geben. Oder wie sein Mund geschnitzt ist, habe ich keine Ahnung. Wie sein Kinn ist, habe ich keine Ahnung. Verstehen Sie? Und wenn Sie sich fragen mit Ihren besten Freunden, was für Details Sie von Ihrem oder seinem Gesicht kennen, dann werden Sie staunen, Sie kennen fast nichts. Und trotzdem erkennen wir das Gesicht ohne Mühe. Das nennt man den globalen Blick, das ganze Phänomen ist in der kognitiven Psychologie sehr bekannt. Und wir versuchen jetzt, diesen Gegenstand mit diesem Blick, mit diesem globalen Blick anzuschauen. Also nicht jetzt sagen, ja, du bist aus Holz und hängst da auf diesem Strick und so weiter. Womöglich nicht innerlich den inneren Dialog führen oder das innerliche Beschreibung, sondern einfach nur anschauen. Man denkt, das ist leicht. Sie werden sehen, es ist nicht leicht. Nur anschauen. Wir sind da sehr verdorben in dieser Sache. Ja, also, wenn man das so ungefähr 3 Minuten macht, gucken Sie nicht auf Ihre Uhr, denn das gehört nicht zur Übung. Zur richtigen Zeit werde ich mich schon melden. alle Fragen. Erste Frage, waren Sie manchmal dort? Also, Sie sind meine Patientin jetzt. Waren Sie manchmal dort?
Ja.
Das heißt, selbst vergessen?
Ja,
aber
rein. Bedeutung, das Räumliche geht weg. Was weiß ich, welche, also man schrift, es wird immer näher und man schrift dann zum Beispiel in Form und dann kommt auch bei hinzu, der Abstand wird geringer,
ja.
Das ist zusammengestellt.
Schön. Ja. Haben Sie das erste Mal gemacht?
Nein, ich habe bei Ihnen schon was in Übung gemacht in Kempten, wo es um den Löffel ging.
Ja.
Und wo es den Krieg einfach dieser Löffel zu werden. Also diese,
das war eine Vorstellung.
So ist es, und das war eine andere Übung, die ich Ihnen nochmal
ja.
angefangen hätte, dass die Vorstellungsübung zum Material
ja.
und die Figur ja. und zusammenkommen. Also von meinen Kunden
her. Andere Bemerkungen? Dann habe ich eine zweite Frage. Ja, Herr Beck.
Als Sie dort waren, also wie hat sich das denn angefühlt? Also, was war dort?
Was war dort? Also der Vorhang, der war nicht mehr vorstellbar, als oder so wie ich ihn jetzt sehe, wenn ich da schaue und sehe, wie er gefaltet ist oder wie er drapiert ist, sondern es war eine Fläche. Es ist heller geworden, es war nicht mehr reinrot, sondern es hat eine hellere Färbung bekommen. Die Kante zum Beispiel, die war nicht mehr so, sondern es ist wie gekippt, also wie wenn es eben in der Ebene wäre.
Genau.
Dann war ich nicht mehr so weit weg, sondern wie wenn der Vorhang zu mir kommt oder ich zum Vorhang, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wir kommen zusammen und dann weiß man immer, bin ich der Vorhang oder so.
Also sehr, sehr genaue Beschreibung, dass auch, also dass es flach wird. Das bedeutet, dass das Denken vollständig weg ist. Sonst sieht man einen sogenannten dreidimensionalen Gegenstand nie flach. Wenn das Denken ausschaltet, dann wird es flach. Sehr schön. Noch etwas? Ja, Herr Beck?
Ich habe noch eigentlich eine Frage, die mir schon jetzt während des Seminars draufgetaucht ist.
Ja.
Also wenn Sie jetzt sagen, Denken, dann, denken Sie ein bestimmtes Denken. Und andersrum gesagt, ich habe den Schalter angeschaut und dann war dann plötzlich die Idee vom Schalter. Das ist Denken. Also der Schalter wurde gedacht.
Ja. Das meine ich mit Nicht-Denken, dass das nicht auftaucht. Ganz einfach nur, wie es aussieht. In der Vorstellungsübung, da kommt die Idee, also die Funktion. Aber hier versuchen wir gerade die Funktion nicht heranziehen. Wenn wir das tun, werden wir nie dort sein. Wenn das Denken anfängt, etwas zu tun, da bleiben wir auf Punkt. Da bleiben wir dort, wo unsere Leiblichkeit ist, wo wir uns leiblich fühlen. Sobald wir denken, wenn wir das Denken vergessen können, was ja eine ziemlich mühsame Sache ist, wenn wir es wollen, sonst geht das leicht. Aber wenn wir es wollen, dann beginnt eigentlich diese Sache, dass wir nur sehen. Nicht mit einem belehrten Blick sehen. Das heißt, wenn ich mich lange hingebe, dann weiß ich nicht mehr, was da ist. Nur wenn ich zurückkomme, wenn ich dort bin, weiß ich nicht, was das ist. Ich sehe nur die Form, die Farbe, die Qualität, und dann kommt die zweite Frage noch. Also Sie wollen etwas sagen.
Also ich habe mir das Geländer vorgenommen.
Ja.
Und dann
Es tut ein bisschen anders, aber ich merke, ich habe ein ganzes, eine ganze Folge von Gedanken, die sich kristallisieren wollen. Ich versuche, dass sie sich nicht ausformulieren. Bewusst doch, sie sind da noch nicht formuliert.
Sehr schön.
Und als ich das Übung vorstelle, habe ich mir kurz die Hand angeschaut, ohne zu wollen. Ich bin sofort angesagt worden, ich kam hinein und habe dann halt mit der Musik, wo man seinen Schauder bekommt, unterdrücken.
Ja.
Da meine ich, ist es unbewusst sofort gelungen und nachher habe ich eben.
Ja, es ist, wenn wir das erste Mal machen, haben wir diese Schwierigkeiten, dass wir das Denken nicht, den Denkhahn nicht zudrehen können. Kann man auch nicht. Der muss von sich selbst nicht zudrehen. Von außen geht das nicht, dass ich jetzt sage, jetzt denke ich nicht. Das ist schon ein Gedanke. Also das ist eine sehr, wie soll ich sagen, sehr taktvolles Vorgehen, dass das Denken stillgelegt wird. Das ist nicht so, dass jetzt denke ich nicht, denn dann denke ich schon, im Augenblick. Sondern ich erzähle, das habe ich von einem Enkelkind gelernt, der älteste Enkel, der war zwischen 4 und 5. Und wir haben am Abend den gestirnten Himmel angeschaut. So. Einmal sagt der Großvater, sind die Sterne hier oder dort? Kennen Sie das? Das. Er war gerade an dem Ausscheiden von der Welt, aus der Einheit der Welt. Und da wusste er nicht ganz genau, sind also hier oder dort. Das heißt, bei ihm, das heißt, er war dort. Und dann hat er auch die Entfernung, also dieses Objektivierte, auch gefühlt. Zugleich war er unsicher. Ja, wie ist das? Aber da ist mir sofort, das war vor, wie viel ist das? 29, also vor 25 Jahren ungefähr, ist mir aufgegangen, ja, was erleben die Kinder zunächst? Sie erleben gar nicht Objekte. Überhaupt nicht, sie sind nicht getrennt. Und das spielt heute, wenn wir über unsere neuen Kinder sprechen, da spielt diese Sache eine ungeheure Rolle. Denn sie sind größtenteils nicht getrennt. Nicht getrennt von der Welt. Und das bedeutet etwas, nämlich dass ihre Aufmerksamkeit besetzt ist mit der Welt. Deshalb können sie die Aufmerksamkeit nicht so schön hin und her lenken, zum Beispiel auf den Lehrer, wie wir das können. Ja? Wenn die Aufmerksamkeit und Welt eins sind, was sie sind, in Klammern, ja, dann kann man die Aufmerksamkeit nicht beliebig hin und her dirigieren. Und das heißt dann ADS. Ja, das heißt. Und dann versuchen wir das zu heilen mit Ritalin. Unmöglich, diese Sache. Also, wir haben gestern über die ontologische Ignoranz gesprochen. Ja, also, das ist typisch als Beispiel für die ontologische Ignoranz, dass daraus dann etwas total Blödes folgt. Ich habe eine andere Frage. Wenn Sie diese Übung gemacht haben, hat jemand Andacht gefühlt? Ja?
Ja, ich war einfach total berührt.
Sie waren?
Total berührt.
Gerührt. Schön. Ja.
Ich habe Mitleid gefühlt. Also Gefühle, das wollte ich vorhin schon fragen, die kommen bei mir. Das müssen wir die auch ausschalten. Dann, weil ich etwas kurzsichtig bin, dieses Papier genommen, das ist so gewalttätig verbogen und zerrissen. Und
ja, das nicht diese Gefühle.
Ja,
wissen Sie, das Interessante ist, wir haben subjektive Gefühle, die nennen wir Emotionen. Da fühlen wir zum Beispiel Mitleid mit dem Papier. Diejenigen Gefühle, die zum Beispiel Andacht, das kann man nicht. Da wird man überrascht. Und wenn etwas kommt, was mich nicht überrascht, dann ist es das nicht. Ja. Das ist ein Kriterium, auch ein Kriterium, wie man eine Intuition von einer Assoziation unterscheidet. Eine Intuition überrascht mich. Eine Assoziation überhaupt nicht, die kenne ich längst. Die kommt nur eben dann, wenn sie will, und ich bin höchstens überrascht, dass sie kommt, aber der Inhalt ist bekannt. Es ist ein ungewöhnlich wichtiges Unterscheidungsmerkmal, dass es überraschend ist. Also eine, wenn Sie nicht wissen, ob eine Meditation gelungen ist und es kommt etwas, ja, wenn Sie nicht wissen, ist das vielleicht ein Gedanke, eine Vorstellung oder wirklich eine Intuition, fragen Sie sich, bin ich überrascht oder nicht? Wenn Sie nicht überrascht sind, weil es kommt, kam es von dem, ja, wie sagt man, von dem Lager, das gelagert in uns ist. Das ist sehr viel. Ja, dann sind wir nicht überrascht. Aber ich glaube nicht, dass jemand wie Sie damit gerechnet hat, dass man bei dieser Übung gerührt wird. Ja, das ist überraschend. Ja, und wissen Sie warum? Wir wollen es gar nicht diskutieren. Ich habe es schon eigentlich gesagt, warum das. Also, ich habe es nicht umsonst Morgengebet genannt, weil im Gebet, wenn das richtig ist, das richtige Gebet ist wortlos. Das ist Angelus Silesius unter anderem, ist wortlos. Aber beim richtigen Gebet, da entsteht Andacht. Das kann man auch nicht absichtlich. Seien Sie ein bisschen andächtig. Geht das? Ja? Also das geht nicht so einfach. Aber das stellt sich ein. Nämlich dadurch, dass wir zumindest mit einem Stück Welt uns wieder verbinden. Und dass das überhaupt geht. Denn dazu gehört Licht. Ich meine nicht das äußere Licht, sondern das innere Licht. Dass wir versehen sind, wir beschenkt sind mit dem inneren Licht, was wir prosaisch Aufmerksamkeit jetzt sehen, die Aufmerksamkeit nennen. Das ist, da wird man schon Gebetsstimmung haben, wenn wir dieses Dortsein erleben, so wie Sie das geschildert haben. Meine Antwort war zu einem Enkel, der gefragt hat, sind die Stellen dort oder hier? Das habe ich ihm gesagt, ja, das musst du jetzt entscheiden, wo sie sind. Ja, ich wollte ihm, man kann ihn auch gar nicht antworten, weil, was soll ich antworten? Das weißt du so. Aber er erinnert sich heute nicht mehr an die ganze Szene, schon lange nicht. Ich habe ihn gefragt, erinnerst du dich an das? Nee. Ja, können wir noch eine Übung machen? Ja, jetzt, es ist so, zu dieser Übung, die Bedingung ist, dass wir dort sind. Sehen Sie, dass wir nicht von Distanz etwas schauen, eigentlich. Ich habe eine verfängliche Frage für Sie. Wenn Sie jetzt dort sitzen und irgendetwas hier schauen, wo sehen Sie das?
Was?
Wo sehen Sie das? Wo? Ja. Jetzt denken Sie nicht, was Sie in der Schule gelernt haben. die Schule haben sie gelernt, sie sehen das irgendwo hinter ihren Augen. Das erfährt niemand. Ja. Ich habe manchen schon erzählt, wie ich den Lehrer wütend auf mich gemacht habe. Denn er erzählte die übliche Geschichte, da kommen Strahlen, ja, parallel. Warum parallel? Das ist auch ein Rätsel. Weil er es so einrichtet und so zeichnet. Und die gehen durch meine Linse, da dreht sich die Sache um. Ja. So, also was oben kam, das geht jetzt unten weiter. Und dann ist irgendwo eine Dunkelkammer. Und hier auf der Hinterseite der Dunkelkammer bildet sich das, der Gegenstand ab, verkleinert und umgekehrt. Und bin ich aufgestanden, habe eine Frage, und wer sieht dieses umgekehrte und kleine Bild, habe ich gefragt. Er war so wütend wie nur. Ich weiß nicht warum, ich habe das ganz ernst gemeint. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht weiß, wo diese Dunkelkammer ist, so hinter meinem Auge, so eine Dunkelkammer. Also, nach dieser Lehre sehen wir hier, warum das doch dort erscheint, das muss man jetzt noch erklären. Also, was eigentlich sehen wir hinter unserem Auge und dann projizieren wir das hinaus. Also jetzt, die Frage ist, wo sehen wir? Wenn Sie jetzt vergessen, was Sie gesagt haben, dann ist die Antwort, wir sehen dort. Dort. Nicht irgendwo hier im Kopf sehen wir, dort sehen wir. Ganz eindeutig. Und die zweite Übung ist folgende, dass wir versuchen, dort zu sein. Und wenn es Ihnen jetzt gelungen ist, dieses Hin und Her zu gehen, also dass Sie manchmal dort waren, manchmal haben Sie sich doch auf dem Stuhl empfunden, wo Sie sitzen. Ja, dieses jetzt versuchen wir, einmal dort zu sein und dann langsam zu unserem Stuhl zurückzukehren. Ist das verständlich? Also nicht einfach, wie das zum ersten Mal geschieht, so, ich empfinde mich ja dort, dann plötzlich empfinde ich mich hier. So. Und jetzt versuchen wir langsam uns zurückzuziehen von dort. Erst muss man dort sein. Das ist schon schwierig genug. Aber wenn es gelingt, dann sich langsam zurückzuziehen. Und wenn das auch gelingt, dann kann man versuchen, langsam wieder dorthin zu gehen. Also nicht blitzschnell hin und her flitzen, sondern gemächlich langsam das zu machen. Ja? Verständlich? Ach, auch 3 Minuten. etwas bemerkt dabei. Ja.
Ja, ich habe bemerkt, dass ich zurückgegangen bin, dass sich der Gegenstand verändert hat. Und die Farbe ging weg. Und dann habe ich versucht, wieder hinauszugehen. Und dann kam sie wieder. Und dann war wieder alles da.
Ja.
Ich hatte wirklich den Eindruck, ich hätte da hinten gesehen, also irgendwo da hinten, als ich da so zurückging und der Vorhang so zu mir kam und dann das wegging, hatte ich den Eindruck, dass es irgendwo da ist und dann kam diese Kante und diese Kante war so, ja, so wie ein Horizont. Und dann habe ich mich eben wieder schnell orientiert und ging da wieder raus und dann wurde es wieder blau. Und
ja. Hat jemand bemerkt, dass das mit dem Atmen zu tun hat?
Ja, das
habe ich. Ich habe eine Frage zu der Optik. Ich habe irgendwie das Gefühl, das alles, was drumherum ist, wird so wie breit, also so unscharf, alles, was um den Gegenstand herum ist. Und nachher, also ich habe dann sogar teilweise Situationen gehabt, wo alles irgendwie weg war und es gab nur noch so ein Farbenbrei irgendwie, also wie so ganz unscharf. Wie kommt, also was ist das? Ist da irgendwas schiefgelaufen gewesen?
Das kann ich nicht sagen, was das ist. Also ich sage mal, wie ich es erlebe, ja, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber beim Einatmen kommt das Gefühl, was wir Autoperzeption nennen. Ich bin hier. Und dann wird der Gegenstand ja nicht verblasst, sondern unscharf, wie Sie das beschrieben haben, unscharf. Und na, ich sehe es eben, ja, ich sehe es von hier, aber es ist unscharf, wenn meine Aufmerksamkeit ganz hier ist. Wenn sie ganz total hier wäre, würde ich nichts sehen. Da verstehen Sie. Es kommt nicht vor, Gott sei Dank. Also bei wenigen Menschen kommt das vor, dass sie mit offenen Augen nichts sehen. Es kommt vor, ja, es kommt vor, wenn wir versunken sind in Gedanken und du kommst mir entgegen und gucke mich so an, aber ich sehe dich nicht. Und dann, das ist beim Einatmen meistens. Ich bin nicht sicher, ob das bei allen Menschen so ist. Bei mir ist es, wenn ich einatme, komme ich hierher, wird der Gegenstand so ja, durch einen Nebel gesehen oder nicht so scharf. Ich atme aus und dann vergesse ich mich hier, der hier sitzt. Ich bin dort. Dann ist der Gegenstand ganz nicht nur scharf, sondern man würde sagen, seiend. Ist das verständlich? Man empfindet, da empfindet man, was heißt sein. Deshalb, zum Teil deshalb ist man auch gerührt, weil man das selten so ernst nimmt mit den Gegenständen, dass sie sind. Also natürlich sind sie hier, ja, klar. Ja, und das nehmen wir so, aber eigentlich empfinden wir das nicht. Also dieses ist ein massives Gefühl, die Gegenstände sind. Diejenigen, die die Gegenstandsmeditation, also Wahrnehmungsmeditation kennen, mit dem Schein und so weiter, die erleben das, dieses Seinsgefühl. Und man ist schon deswegen gerührt, dass man in einem Sein ist mit einem Kieselstein. Ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also überraschend, anders gesagt. Und das geht mit dem, also bei mir geht das mit dem Atmen parallel. Natürlich atmet man auch langsamer, wenn man konzentriert ist. Oder weniger auch. So, ja?
Ja, mit dem Einatmen habe ich auch so eine Erfahrung als jetzt.
Sprich mal laut.
Ja, ich habe die Schraube hier genommen. Mhm. Und dann bin ich dort hinein und dann hatte ich das Gefühl, ich atme die Schraube ein. Und dann bin ich wieder langsam zurück zu mir und dann habe ich mich plötzlich in mir gefühlt und wie eingesperrt. Das Gefühl von eingesperrt.
Ja. Ja.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich ein bisschen Mühe hatte, und vor allem mit der Aufmerksamkeit wieder zurückzukommen, langsam. Entweder ich war blitzschnell da, ich habe das ein paar Mal probiert und bin jetzt auch sehr überrascht, weil ich habe mich auch auf dem Wege empfunden. Und wenn ich nicht angekommen bin, also hier, dann war ich eigentlich mehr im Umkreis.
Ja. Ja?
Also nicht das blitzschnelle Hin und Her.
Ja, blitzschnell geht es eigentlich ziemlich bald. Und die Kunst ist eben, dass man das langsam macht. Und mit dieser Langsamkeit eigentlich kommt man in die Nähe, die Aufmerksamkeit selbst zu empfinden. Dass sie sich selbst empfinden. Und das ist eigentlich das absolute Ziel. Weil die Aufmerksamkeit wird nie erfahren. Immer die Objekte. Wir kommen immer spät, sozusagen. Die Objekte sind schon da. Und dann, dass es Aufmerksamkeit gibt, das ist eine Folgerung, die wahrscheinlich von den Lehrern kommt. Das ist jetzt Scherz. Weil die Lehrer erleben das täglich 10-mal, sein Kind gerade vor ihnen sitzt und guckt sie mit solchen Augen an. Und da weiß der Lehrer, das Kind hört nicht und sieht nicht. Und da sagt er, was fehlt denn? Das Kind körperlich ist ja da. Was fehlt? Er kann nicht sagen, das Kind wurde plötzlich taub. Das ist völlig unwahrscheinlich. Im Gegenteil, wenn der Lehrer spricht, dann erregt er longitudinale Wellen in der Luft. Und die bringen das Trommelfell in Schwingung, wenn das Kind nicht so macht. Ja? Es macht nie so, braucht nicht, kann auch so total weggehen. Und diese Schwingung des Trommelfells, das wird ohne weiteres ins Gehirn geleitet, das kann man gar nicht verhindern. Und wenn man messen tut, dann sieht man, dass im Gehirn auch alles geschieht, was zum Hören gehört. Fragt der Lehrer, was habe ich gesagt? Keine blasse Ahnung. Ja? Und da sieht man, aha, was hier fehlt, das ist die Aufmerksamkeit. Und deshalb wissen wir, dass es Aufmerksamkeit gibt. Aber direkt im Alltag erfahren wir immer die Objekte, nicht die Aufmerksamkeit selbst. Das ist wie soll ich sagen, kann kein Objekt sein, die Aufmerksamkeit, und das ist die Schwierigkeit. Und wenn wir die Aufmerksamkeit, wir haben zwei Wege, das zu erfahren. Das eine ist, dass wir die Aufmerksamkeit so intensiv machen, das ist die erste Art dieser Übungen, Herr Beck, ja, Vorstellungsübung, dass sie ohne Objekt in sich bestehen kann. Dann erfährt sie sich. Die zweite, diese, was wir jetzt gemacht haben, es geht dann weiter mit zwei Objekten, weil nämlich, wenn ich die Objekte wechsle, ja, also ich schaue sie jetzt an, mit ziemlich konzentriert, so dass ich mich hinein vergesse, dann schaue ich ihre Nachbarin an. Inzwischen, in diesem Übergang, muss die Aufmerksamkeit frei sein, oder anders gesagt leer. Sonst, was würde geschehen? Ich schaue ihre Nachbarin an und ihr Gesicht wurde noch immer da dazwischen so schweben. Das ist nicht der Fall, wenn man nicht ziemlich pathologisch ist, dann bekommen wir immer reine Bilder. Das heißt, beim Übergang zwischen zwei Objekten ist die Aufmerksamkeit leer. Ist sie dann stark genug, intensiv genug, nimmt sie sich wahr, und das heißt Selbst. Das nennen wir das wahre Selbst, das höhere Selbst, das, was weiß ich, also hat viele Namen, die Buddha-Natur erfahren wir. Das sind diese Übungen, dazu geht sie. So, jetzt haben wir den andächtigen Teil des Morgens beendet. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wenn Sie Fragen oder Beiträge haben zu all dem, was bisher passiert ist in diesen Tagen, dann bitte bringen Sie das jetzt. Ich habe dann noch kleine Bemerkungen. Wenn Sie klein werden, das ist nicht so sicher, aber jedenfalls habe ich einiges, was noch so zusammengefegt sein muss. So. Was unter den Tisch gefallen ist. Die Prosamen zusammenlegen.
Für mich hat sich im Laufe der Tage eine zentrale Frage gebildet, die ich etwas so wiedergeben könnte. Weshalb kann ich diese meine Realität nicht verändern? Bisher konnte ich die Frage bloß zum Teil beantworten. Weshalb kann ich diese meine Realität nicht verändern?
Ja. Was meinen Sie jetzt, diese meine Realität?
Ja, das hat natürlich Hintergrund, aber zum Beispiel haben wir Übungen gemacht mit der Gemeinschaft. Ja? Also gemeinsam ich. Da war mal die Wertung von der Egoität. Also die Egoität wurde sehr stark bewertet als negativ. Ja. Die Gemeinschaft erlebte ich als eventuell noch die größere Täuschung als das Ich. Dann hatte ich das Gefühl, dass sehr oft Sentimentalitäten auftauchen. Das war vorhin auch so was erfahren.
Was war denn vorhin?
Da war die Sache mit Emotionen. Sie haben gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen
Emotionen und Fühlen. Ja.
Zu Beginn war meine zentrale Frage eigentlich, wie sieht die Welt des Artisten aus? Ja? Okay. Ja. Ich habe dann gemerkt, dass wir versucht sind, aus unserer Sicht zu verstehen, was bei dem los ist. Ja?
Ja.
Und das geht so nicht, weil das Ganze ist sehr viel komplexer. Also wir können das nicht irgendwie logisch ergründen aus unserem, wie soll man sagen, aus unserer Situation heraus.
Also dass wir das nicht erfahren können, wir nicht logisch ergründen können, das können Sie nicht auf jemand anderen münzen. Sie können sagen, ich kann das nicht. Ja? Aber dass ein anderer das auch nicht kann, das können Sie nicht wissen. Ja, also das, aber Ihre Frage war, warum können wir uns nicht verändern?
Ja, da war ich nicht drin. Wir strahlen unsere Wirklichkeit und Realität aus.
Ja.
Ja. Das macht eigentlich die Erkrankung bei den Behinderten aus. Sagen wir mal so. Ja.
Kann sein, ja.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann irgendwie eingreifen. Ja. Also ich kann den therapieren, den Behinderten kann ich therapieren, von außen sozusagen. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ich kann meine Ausstrahlung verändern.
Ja.
Und da kann ich an die, in die Situation, dass ich merke, das kann ich nicht. Ich kann meine...
Jetzt verstehe ich.
Ja.
Ja. Also eigentlich, wenn Sie sagen, ich kann nicht, das bedeutet, so wie ich jetzt bin, bin ich. Und ich kann mich nicht, ich spreche mit Ihren Worten, ich kann meine Ausstrahlung jetzt, so wie ich bin, nicht verändern. Das sagen Sie. Und das stimmt. Das stimmt absolut. Also mit, wenn ich jetzt, das ist ungefähr die Unmöglichkeit, jemanden zu lieben, den man nicht liebt. Lieben wir ihn doch. Was sagst du dazu? Geht das? Also, ja, du, es ist ja, ja, das geht nicht. Weil der größte Teil unseres Wesens überbewusst ist. Daraus leben wir. Das Denken selbst ist ein absolut überbewusste, eine überbewusste Tätigkeit, wovon bewusst das Ergebnis wird, das Gedachte. Ja. Der Gedanke, der wird bewusst. Aber wenn ich jetzt frage, jemanden, sag mal, wie denkst du denn? Ja. Also sagen wir, ich kann beschreiben, wie ich meine Knöpfe, das ist schwierig zu beschreiben, aber nicht unmöglich, wie ich zuknöpfe, ja, das kann ich absolut beschreiben. Ich nehme den einen Knopf mit zwei Fingern, das Knopfloch mit der anderen Hand und dann schiebe ich den Knopf durch das Knopfloch. Kann ich wunderbar beschreiben. Wenn ich jetzt, wenn jemand mich fragt, und beschreibe, wie du denkst, nein. Können Sie das?
Das wird dann so ähnlich.
Das wird höchstens ein Vergleich, aber ich habe keine bessere Ahnung, wie ich. Ebenso ist es mit der ganzen Aufmerksamkeit, ist der total überbewusste Gabe oder Geschenk, und das sind wir. Ja, das sind wir. Und deshalb, weil das, diese Sachen, auch diese Ausstrahlung ist nicht bewusst, ja, das kann man schwierig behaupten, deshalb können wir es von hier aus nicht verändern. Und da haben Sie vollständig recht. Absolut, ja. Also wer sagt, der, ich sage immer, wir können nicht fühlen, was wir wollen. Beweis, wenn wir das könnten, wäre kein Therapeut auf dieser Welt. Ja, weil wenn ich mich schlecht fühle, so depressiv, so, ja, dann würde ich sagen, Heiterkeit, haha. Ja. Keiner wäre blöd, zu einem Therapeuten gehen, wenn wir fühlen könnten, was wir wollen. Schon da fängt dieses Nicht-Können an. Was wir aber tun können, das ist, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit an der Aufmerksamkeit arbeiten. Das können wir. Und das ist das Einzige, was wir können. Es ist ebenso aussichtslos, ich will ein besserer Mensch sein, als ich bin. Ja, jetzt macht man das. Dann, wenn man das von hier aus versucht, dann kommt die Doppelheit. Ja, dann versuche ich etwas von mir zu, ja, also wie mit dem Knopf. Ja. Aber das, wenn ich den Knopf, das einknöpfe oder aufknöpfe, die Ausstrahlung verändert sich dabei nicht. Ja. Ob ich jetzt zugeknöpft bin oder nicht. Das ist das Problem. Das ist, grundsätzlich ist das ein Problem, weil wir über unser Wesen selbst zunächst nicht verfügen. Ich wollte sagen, schon jetzt, das ist die Fortsetzung dessen, was ich vorhatte zu sagen, wir machen die meisten, die wichtigsten Sachen, zum Beispiel das Denken, überhaupt nicht bewusst. Das heißt, wir wissen nicht, wie wir das machen. Wir geben dem Denken ein Thema und sage höflich, bitte, befasse dich damit. Dann tut es oder nicht. Also kann sein, das Denken sagt, lass mich in Ruhe. ich will jetzt etwas anderes. Aber wir können die meisten, ich würde fast sagen instinktiv, wir leben größtenteils bewusstseinsmäßig instinktiv. Das heißt, wir wissen nicht, was wir im Bewusstsein sind, wir meistens passiv. Im Fühlen sind wir passiv. Ja? Wir können nicht fühlen, was wir wollen. Und eigentlich, der Wille ist immer nur nachträglich bewusst. Also nicht in, das Motiv ist bewusst. Ja? Und was wir wollen, ist bewusst. Aber wie der Wille da so sich unterscheidet, ich denke etwas und dann will ich es und dann tue ich es doch nicht. Was geht da vor? Alles völlig überbewusst. Bestes Beispiel, wir sprechen überbewusst, um Gottes Willen. Wir wissen ja nicht, wie das hier geht. Ja? In der Kehle, was da passiert. Völlig überbewusst. Also wir sind ziemlich, das sind die Beweise, wir sind am Anfang unseres Menschseins. Denn Mensch würde heißen, wir machen alles bewusst. Machen wir nicht. Dazu sind alle diese Übungen da, ja, damit zuerst das Hauptwerkzeug, das heißt Aufmerksamkeit, erfahren wird. Als Aufmerksamkeit, nicht die Objekte, die kann man leicht erfahren, dass kein allzu viel Objekte erfahren wird. Aber die Aufmerksamkeit selbst nicht. Und deshalb war und ist und wird sein in jeder spirituellen Tradition das absolute Ziel. Unabhängig von wann diese Tradition ist, wo sie ist, wie die Wege sind, die sind unterschiedlich. Das Ziel nicht. Das Ziel ist gerade das. Und da, wenn Sie sagen, ja, und wie verändere ich meine Ausstrahlung? Nur so. Ja. Ich muss mit meiner Aufmerksamkeit arbeiten. Bewusst arbeiten. Und das können wir. Ja. Wir können unsere Aufmerksamkeit, das ist die Gnade unseres Getrenntseins von der Welt. Und nur deshalb wurden wir getrennt. Ja. Damit wir die Aufmerksamkeit selber in die Hand nehmen können. Und wir können sagen, jetzt mache ich diese Übung mit meiner Aufmerksamkeit und dann mache ich die nächste Übung mit meiner Aufmerksamkeit. Das ist das zum Beispiel ein archaischer Mensch oder so ein Kind, das noch nicht getrennt ist, nicht kann. Es kann nicht einmal auf den Lehrer aufpassen. Wie geschickt und wie wirklich ein guter Lehrer. Ich meine jetzt nicht die langweiligen, denn da hätte ich auch Probleme schon mit dem Konzentrieren. Aber ich meine die guten Lehrer. Ja, das Kind ist verbunden noch mit der Welt in der Aufmerksamkeit. Die Welt erscheint in der Aufmerksamkeit. Selbst der Körper ist im Bewusstsein und nicht umgekehrt. Haben Sie gehört? Nicht wieder. Ja. So. Und wenn das nicht losgelöst wird, wenn die Aufmerksamkeit nicht losgelöst wird von der Welt. Wir sagen das ein bisschen anders. Wir werden losgelöst von der Welt. Dann kann ich mit der Aufmerksamkeit beginnen zu arbeiten. Dann ist sie nicht gebunden an das, was mich umgibt, was auch innerlich mich umgibt, sondern dann kann ich mit der Aufmerksamkeit ziemlich frei umgehen. Dass wir die Aufmerksamkeit dann in der Richtung des Unterbewussten noch verlieren, das ist eine zweite, ich würde sagen, eine Folge der Trennung. Muss nicht sein, kann aufgelöst werden, ist das Einzige, womit ich mich verändern kann. Nicht, Sie haben vollständig recht. Wenn ich so bin, wie ich bin, und jetzt sage ich, ich will jetzt nicht so sein, wie ich bin, habe ich nur höchstens das Problem verschoben. Ja, ich habe jetzt, was ich tun kann mit dem, ja, dass ich jetzt den Stuhl umdrehe und sage, haha, jetzt ist alles in Ordnung. Die große Revolution ist schon da. Ich konnte das unterdrücken. Sie haben vollständig recht. Das Einzige, was wir können, und das ist nicht bewusst. Das ist der Menschheit, nicht der Steiner war der Erste, der das verkündet hat, sondern vielleicht der Letzte, der das verkündet hat, dass man mit der Aufmerksamkeit, sprich mit dem Denken, Fühlen, Wollen üben kann. Das. Aber das war, sagen wir, in jedem Jahrhundert waren zumindest 12 Leute, die das verkündet haben. Viele kennen wir beim Namen nicht, aber viele kennen wir beim Namen. Das ist nicht etwas Neues. Die Wege, ja, die passen sich immer an die Kultur, an die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Wie man das macht, ja, das ändert sich. Nie das Ziel. Also, das, was Sie sagen, das kann man so ein bisschen hochtrabender, als Sie es gemacht haben, so ausdrücken: Ich kann meine Aura nicht verändern. Versuchen Sie mal, bitte alle. Ja? Versuchen Sie, Ihre Aura zu verändern. Los! Geht. Das ist die Ausstrahlung. Ja? Und das, aber man kann das verändern mit Arbeit, mit Üben. Damit kann man es verändern. Nicht mit Theorien. Mit Theorien. Ja, Sie waren da.
Es hat sich beantwortet.
Ja, gut.
Also ich habe das Gefühl, dass auch die Ausstrahlung sich auch verändert, je nach Stimmungslage. Also wenn ich jetzt fröhlich bin und du heißt es da, dann habe ich einen ganz anderen Kontakt zu den Leuten. Die Leute kommen auch
wieder. Ja, aber das ist die Kleinigkeit. Das ist so, du hast immer dieselbe Sippe. Nur der Unterschied ist, wie du das rührst. Das ist ungefähr. Mit welchem Löffel du das löffelst.
Ist immer mit Wunder an Interesse.
Ist was?
Ist immer mit Wunder an Interesse. Also wenn ich fasziniert bin an einer Person, ist meine Augen.
Kein Problem dann. Ja,
genau. Und wenn mich eine Person langweilt, dann schreibe ich ja mehr ab. Und jetzt wollte ich ihn dann fragen, wie ich das trainieren kann, dass ich mehr Interesse kriege an einer Person, die ich nicht
mehr. Ist falsch. Die Frage ist falsch. Ich habe schon sie gestellt. Wie bekomme ich jemanden zu lieben, den ich nicht liebe? Na, also, da gibt es natürlich einen Weg, und bessere Lehrer kennen diesen Weg. Nämlich, es gibt immer die Situation, der Lehrer kommt in die Klasse rein, das erste Mal begegnet er die Klasse, und da sitzt eine, die guckt mich schon so an, dass mein Blut so zu kochen. Die wird mir so antipathisch wie nur, ja. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass es so bleibt, wie es sich so. Die andere Möglichkeit ist, dass der Lehrer sich sagt, ja, eigentlich müsste ich wissen, warum die mir so antipathisch vorkommt. Und beginnt sich mit dem Kind zu beschäftigen. Ja, und guckt nach. Und wenn das alles gut geht, dann in 2 Wochen wird das Lieblingskind in der Klasse. Ja, es gibt, wie gewinnt man jemanden? Ja, man muss sie oder ihn erkennen. Also das Lieben ist die Art, wie man Menschen erkennen kann. Anders kann man sie nicht erkennen. Das ist einfach die Sache. Und das ist nicht eins ist früher als das andere. Erst erkenne ich jemanden und dann gewinne ich ihn lieb. Sondern das ist eins. Ja, das ist eins. Ich kann eine Blume mit etwas ganz anderem erkennen als einen Menschen oder ein Tier oder ein Mineral. Ganz anderes Problem. weil die werden ihre Natur nicht verändern, bitte. Und der Mensch kann sich in jedem Augenblick verändern. Und jetzt kommt, da kommt die, was wir Liebe nennen, die gibt Platz für die Veränderung. Ja? Ich liebe dich, nicht wie du jetzt bist, sondern überhaupt dich. Da gebe ich Platz. Ja? Kannst dich auch verändern, dann auch. Wunderbare Märchen gibt es darüber, über diese Art. Wieder zurück. Und wenn ich jetzt Probleme habe mit dem Erkennen, dann muss ich das Erkennen üben. Und darum geht es wieder. Ja.
Ich bin sehr froh, dass Sie da auf dieses Thema gekommen sind, denn das hat mich hat eine Sache hier in der Tagung sehr beschäftigt. Sie haben einerseits gesagt, die Menschheit ist allmählich frei geworden. Sie wird von der Hand von Papa losgelassen, so haben Sie sich ausgedrückt, und muss nun selber gehen lernen. Mhm. Und gleichzeitig haben Sie ganz pessimistisch über die Welt gesprochen, also fröhliche Verzweiflung und es wird alles schief gehen. Und daraus habe ich eine ganz starke Entmutigung daraus gezogen. Diese beiden Punkte, die haben sich bei mir zusammengeschlossen. Nicht bei mir, aber das lag so hier. Was kann man machen? Und das ist jetzt heute gekommen und meine Erfahrung ist nämlich ganz anders. Also ich denke schon, dass wir freigelassen sind, aber welcher Vater würde einem Kind die Hand versagen, das sagt, du, also ich merke jetzt, wie dumm ich bin und wie schwierig die Sache ist und ich durchschaue das nicht alles, hilf mir doch. Und welcher würde damit helfen? Also dieser Gedanke...
Wer sagt das, der Vater oder das Kind?
Das Kind sagt aus Selbsterkenntnis, ich bin noch zu dumm. Ja. Und dann lasst mich nicht alleine.
Ja.
Und dann kommt die Hilfe, das habe ich ganz oft erfahren und auch sehr humorvoll und ganz verrückt.
Ja.
Aber dass dieser Gedanke da ist, wir sind eben nicht verlassen. Und die Liebe ist da oben auch eben zu uns. Und die ist unglaublich riesig.
Ja.
Also, das war, weil Sie gesagt haben, in der geistigen Welt ist keine Liebe nötig. Das Wort nötig hat gefehlt. Weil die sind ja sowieso verbunden. Aber die Liebe zu uns, die ist vollkommen da. Und diese Ermutigung, dass man das versucht, den Kontakt, Sie haben das Stern genannt, ja, den Kontakt zu kriegen und es gehört ein Stückchen Glauben dazu, sich auf das einzulassen. Und dann werden Berge versetzt. Und diese Ermutigung, die habe ich hier noch nicht gefunden, die kommt jetzt ein bisschen. Und meine Erfahrung, ich arbeite auch mit depressiven und schwierigen Menschen, ist, dass es unglaublich heute darauf ankommt, dass man Mut zugesprochen kriegt, sonst passiert gar nichts. Also wir müssen durch die Wüste, aber der Mut und das Wissen, das in der Nothilfe da ist, die helfen den Weg zu finden. Und das habe ich hier ein bisschen vermisst, dieses Mutmachen. Und ich habe mich an einen Satz von unserem Oberlehrer, Herrn Steiner, erinnert, der gesagt hat auf die Frage, Herr Steiner, was brauche ich für diese geistige Entwicklung? Und dann hat er gesagt, drei Dinge, Mut, Mut und Mut. Und das hat mir hier gefehlt. Verstehen Sie?
Vielleicht war das Wort nicht da.
Ja, aber es war in der Stimmung auch mit ihrem Kulturpessimismus.
Ich finde das schön, was Sie sagen, aber ich meine, Sie widersprechen sich. Du widersprichst dich, weil wenn alles gut geht, brauche ich keinen Mut.
Ist nicht so gemein.
Nee, aber so, ich denke das dabei. Ich finde nämlich, ich will darüber nicht viel reden, aber ich finde, das Ganze hat nichts mit Pessimismus zu tun. Wenn man eine Lage beschreibt, das hat mit Pessimismus nichts zu tun. Und unsere Lage, unsere Beschaffenheit als Mensch wird nur deutlicher, je näher am Abgrund wir kommen. Wer meint, ich werde beten und gut sein und so weiter, wenn ich noch Zeit dazu habe, aber wenn übermorgen schon vorbei ist, da schläme ich lieber noch oder schlafe. Nicht wahr? So tun wir ja nicht, sondern wenn es jetzt Schluss ist, dann bemühe ich mich noch mehr, damit das, was noch gerettet wird, der Menschenwert sei und nichts anderes. Und darum meine ich, man kann diese Hoffnung auf Hilfe vom Vater auch Sentimentalität nennen. Nicht wahr? Nee, ich meine nicht, dass du das bist, das ist nicht meine Sache, aber es ist leicht, das so zu beurteilen. Wir müssen nicht auf eine Rettung hoffen, um fröhlich zu werden. Wir können auch so ganz fröhlich sein.
Das, darf ich noch etwas sagen? Wissen Sie, es gibt ganz pessimistische Schriftsteller. Absolut. Also, wie heißt der? Godot. Beckett. Also wenn Sie Beckett lesen, also da nicht nur Godot, sondern alle anderen. Und ich, wissen Sie, was ich sage dazu? Wenn jemand wirklich pessimistisch ist, der macht seinen Mund nicht auf, der schweigt. Ja, das. Und das muss man bei allen diesen Werken und auch bei uns in Betracht ziehen. Wenn ich jetzt wirklich pessimistisch werde, dann bleibe ich zu Hause und rauche meine Pfeife. Oder was? Ja? Und mache hier nicht dies und das. Und wir machen überhaupt kein Seminar. Wozu denn, wenn alles sowieso umsonst ist? Ja, dann machen wir nichts.
Du hast ja auch die Vergleiche, du hast ja auch sofort über Depressionen und so gesprochen. Und das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass ich einem deprimierten Menschen nicht sage, gut, wir wissen ja alles, dass es aus ist. Nicht wahr? Also das ist doch selbstverständlich. So, wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen. Kinder, Baba und so weiter. Natürlich nicht kommen mit dem Schlechten. Das ist selbstverständlich, dass man das nicht tut. Aber das ist im sehr persönlichen Bereich. Dass ich möchte doch unterstreichen, der liebe Gott hilft uns nicht mehr, weil er ist hier.
Oder selten.
Ja, selten. Okay. Bei sehr großen Dummheiten, ja.
Ich möchte das Ganze aufgreifen. Ich verstehe das sehr gut. Ja. Ich habe gerade gesprochen mit meiner Frau darüber. Ich will so verbringen, er hilft uns nicht mehr. Sobald wir auch bedienen, ist unser Selbst zu suchen und zu aktivieren. Dann hilft er uns ungeheuer. Das finde ich persönlich so. Aber es kommt nicht mehr automatisch. Aber
ich würde sagen, wir helfen uns. Das ist nicht, ich mag nicht mehr, dass wir uns trennen vom Gott, vom Göttlichen. Theismus ist das. Weg damit.
In diesem Punkt ist man ja auch eins. Aber es ist doch eine andere Qualität, ob Christus mir hilft und ich mir selber bin, das verschmilzt ja. Aber doch, ist ja unterscheidbar, das heißt ja Christus und Christus. In dieser Richtung empfinde ich es immer mehr, je älter ich werde.
Ja.
Die Christen empfinde ich natürlich auch, die fröhliche Verzweiflung, sonst wäre ich nicht hier.
Es ist gut, das ist gut, dass diese.
Ja, mehr.
Es ist schön, wenn diese Sache ein bisschen offen bleibt und nicht so Deckel drauf und das wird schön.
Intuitionen sind
doch
nichts anderes als Geschenke.
Natürlich.
Oder mache ich das?
Nein, das ist schön.
Also das meine ich eben.
Ja, das ist schon sehr schön.
Ich bin noch nicht zufrieden. Und zwar deswegen nicht, weil heute ein religiöser Dualismus vorherrscht. Sehen Sie das? Ich bin hier und dort ist die Gottheit. Dieser Dualismus erzeugt den ganzen Materialismus. Hat erzeugt. Das war die Quelle. Im Mittelalter tauchte das auf. Das Christentum, das in der Person des Herrn diese Zweiheit aufgehoben hat, ja, der Gottmensch, ja, das ist das Wesen der Sache, dass das nicht mehr zwei sind. Altes Testament hat diesen Dualismus unterrichtet, mit Recht. Das war an der Zeit. Christentum wollte diesen Dualismus heilen. Und das ist der Urimpuls. Irgendwo im Goetheanum ist von mir ein Aufsatz erschienen darüber. Ich weiß nicht wann, also ich weiß nicht. Ich glaube, Weihnachten, ich weiß jetzt nicht. Und dieses, dass das nicht irgendwie außen ist, die Gottheit, ja, oder irgendwo hinter den Wolken, ja, dass dieser Dualismus wird heute im traditionellen Christentum durchaus bestärkt und gelehrt. Ja? Und nur die Mystiker, die christlichen oder anderen Mystiker, wissen und wussten über die Einheit. Ja? Wenn Sie so Angelus Silesius lesen oder Meister Eckhart lesen, es taucht andauernd in der Geschichte der Menschheit auf, dieses Problem. Und heute sind wir so, dass wir den Dualismus nicht ausbreiten auf Mensch und Gott, sondern es war umgekehrt. Historisch war das erst und dann der materialistische Dualismus. Und damit müssten wir einmal rechnen, dass das nicht so ist, dass der liebe Gott hinter den Wolken her uns dann hilft. Ja gut, also dann bin ich beruhigt.
Ich möchte aufmerksam machen, auch vorher wurde gesprochen über dieses, man kann seine Gefühle nicht wollen, was das sei. Und das ist so interessant, das bestätigt es eigentlich nur, scheint das Gegenteil zu sein. Kinder, überall auf der zivilisierten Welt, spielt doch oft mit dieser Sache. Und sagen, und ich kann mich deutlich erinnern, ich habe es gesehen auch jetzt, man spielt, man will weinen, man will ein Gefühl haben, was man nicht hat. Ja. Selbst Marcelo spricht über die Mutter und dass die Mutter stirbt und meine Mutter ist tot oder so. Und plötzlich geht das und man wird urtraurig. Meistens umgekehrt ist es schwierig, kann ich mich erinnern. Wir konnten nicht ganz froh werden, stand der Weg. Aber dieses, dass man damit spielt, diese Gefühle zu haben, die man nicht hat.
Aber das geht durch Vorstellung.
Ja, durch Vorstellung. Das bestätigt eigentlich nur, dass es so ist, dass wir sie nicht wollen können. Aber es ist spannend, dass die Kinder damit umgehen. Nicht?
Das ist ja das ganze Spiel.
Eben.
Deshalb spielen sie. Es ist nicht. Das ist nur für dieses. Ja. Für die Gefühle zu haben, die ein Rotkäppchen hat, die Großmutter hat und der Wolf hat. Und deswegen spielen sie das. Ja, Sie haben schon lange etwas.
Ich habe mal eine Karte bekommen mit Mut. M-U-T untereinander geschrieben. Und dann steht bei M mit und bei U Urvertrauen, T tun. Mit Urvertrauen tun. Und das fand ich wunderbar.
Also gestern wurde einiges, ich will versuchen kurz zu machen, gestern wurde einiges, ich weiß nicht, ob es hier gesprochen wurde, aber es wurde über Temperamente. Entweder hier oder in einem Gespräch. Wurde gesagt, als Bezeichnung haben sie ausgespielt. Die sind ja ein sehr wesentliches Hilfsmittel in der Pädagogik, ne? Werden so angesehen unter uns. Und als Bezeichnung sind sie zunehmend wertlos. Also alles wird so individualisiert, dass solche, wie nennt man das? Dass man so
Kategorien
von, das hilft nicht mehr. Das geht nicht einmal in eine Klasse mehr, als Wirklichkeit zu nehmen, dass die Kinder Temperamente sehr typische, also Typen werden. Aber es ist etwas Wichtiges dabei, dass die innere, diese Kraft, das sind ja auch Entdeckungen. Temperamente sind nicht nur etwas Seiendes, sondern das sind irgendwie, das sind Dinge, Menschen haben diese Begriffe gebildet. Und das muss gerettet werden,
ja,
durch Verlebendigung. Das muss eine lebendige Begrifflichkeit werden und droht jetzt, gerade so, droht jetzt das zu erstarren und faul zu werden, diese, so ein Begriff wie Temperamente. Ich denke an zum Beispiel, nehmen wir eine andere Sache als Temperament. Ich wollte mit etwas anderem anfangen als die Temperamente. Nämlich, es gibt sowas wie, Besitz bei den Indianern. Die wollten uns was mitteilen. Alte Kulturen wollen immer, lassen immer Gutes in andere, neuere Kulturen übergehen. Wir merken das nicht so viel. Vieles wunderbar wird gerettet, vieles geht zugrunde und wir merken das meistens nicht. Aber jetzt ist drauf und dran, dass ein Unglück passiert, schon längst eigentlich, mit so einem Begriff wie Besitz. Viele Kulturen, unter anderem indianische, haben versucht, uns das so anzuschieben. Es gibt es nicht. Es gibt nicht so. Man kann zum Beispiel manches nicht. Man kann nicht Luft, man kann nicht die Erde, man kann das, man kann manche Dinge nicht besitzen. Wir haben darauf nicht geachtet. Jetzt sitzen wir dran, jetzt haben wir es. Das fängt an jetzt wieder zu rumoren bei manchen Leuten, politisch meistens. Naja, wir werden sehen. Das kommt noch ein bisschen darüber. Nehmen wir so eine Sache wie, später kam Ähnliches, es geht um die Elemente zum Beispiel. Später kam das wieder, in Form von Alchemie wurde das ziemlich ernst genommen. Drei Begriffe nur. Spielt keine Rolle, jetzt tot, also fängt an zu erstarren, schon längst. Was könnte, ich ahne nur, was diese Begriffe, wenn sie wieder lebendig werden, bewegliche Begriffe werden, was für eine Ordnung käme dann in Zukunft in eine chaotisch werdende Chemie, die uns droht, total fertig zu machen. Was in der Alchemie als erstarrte Weisheit lebt, also als Bezeichnungen, Salmerkur und so weiter. Wenn das verlebendigt wird, begrifflich, lebendige Begriffe wieder wird, Unglaubliches könnte geschehen. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Aber es kann. Sieh was, Du und Moll. Ist gerade so drauf und dran. Das ist uns sehr aktuell. Wir denken nicht dran, als Musiker ja vielleicht, sonst nicht. Du und Moll, was ist das? Ja, es ist eine, es gab alte Modi, viele, 7 oder 12 oder sowas. Dann wurden es 2 Geschlechter, Du und Moll. Jetzt sind sie überholt, das merkt man in der neueren Kunst, sie werden überholt. Werden sie jetzt falsch verstanden und zu alten Eisen geschmissen, das ist dasselbe, wir lieben sie noch so, wie sie sind. Dann werden sie zum alten Eisen geschmissen. Wenn wir jetzt als neu erleben, was alt ist, dann geht es schief. Wir sind träge, wir sträuben uns dagegen. Wir müssen also, das ist eine richtige Rettungstätigkeit des Bewusstseins. Wie kann ich Du und Moll als lebendige Begriffe, nicht als diese beiden schön klingenden Akkorde, sondern als was anderes, als diese Zweigeschlechtigkeit, Yin-Yang-ähnliche Polaritäten, wie kann ich das retten hinüber in eine kommende oder seiende Musik? Das ist die Frage. Kann ich das nicht, dann verlieren wir es. Dann gehört es zum alten Eisen. Dann bleiben wir träge. Es ist sehr spannend, wie verhalten wir uns dazu. Auch die alten Modi könnten gerettet werden. Sie sind schon längst vergessen. Bei Du und Moll ärgern wir uns über diese Frage. Wenn wir drinstecken als Musiker oder Kunstkritiker und so weiter, werden wir erregt über diese Frage. Bei den alten Modi werden wir nicht erregt, denn das ist schon weg. Sie könnten aber auch noch
kommen,
auch belebt werden. Das ist viel schwieriger, weil sie schon ein bisschen gefault sind oder vertrocknet sind. Schon schwieriger, aber es kann kommen. Manche wollen es. Was gibt es noch? Es gibt sowas wie gesagt, die Temperamente. heute wieder. Wenn wir sie lassen, einfach so alt werden und wir gebrauchen, als ob sie aktuell wären, so als Bezeichnung, dann verlieren wir sie. Dann werden sie zum alten Eisen auch werden. Wenn wir sie aber als lebendige Begriffe wieder beleben können, dann können sie ungeheuer viel leisten, als Beschreibungen, nicht als Bezeichnungen.
Ja. Ich habe immer diese Frage, also wenn ich sage, heute gibt es, kann man diese reine Temperamente nicht mehr finden, dann kommt die Frage, also, sollen wir das überhaupt nicht lernen? Ja, das kommt. Da sage ich, jawohl sollt ihr das lernen. Nicht um das anzuwenden, sondern damit man die Fähigkeit bekommt, einen Menschen zu sehen. Ja, also was jetzt nicht bezeichnet werden kann, cholerisch, ja, das kann man kaum mehr. Aber damit man die Empfindlichkeit bekommt, den Menschen auf diese Art zu sehen, dazu muss man die vier Temperamente lernen.
Ja, ja. Wie schön, dass ihr, wenn man spricht mit Kindern, das ist doch hoffnungslos, wenn wir uns über ich meine, es gibt so Paare von hässlich, schön, klug, ja, dumm, intelligent, unintelligent, groß, klein, schnell, langsam, alles Mögliche. Es führt in absolut blitzschnell in Verzweiflung, wenn man darüber spricht. Aber wenn man über ganz ähnliche Gegenstände mit Hilfe von Temperament spricht, dann kann jeder sich abfinden mit irgendwas, mit irgendeiner Langsamkeit oder. Und wenn man geschickt ist, sogar mit riesigem Spaß können Kinder sich erleben, verglichen mit diesen Dingen. Allerdings, wenn man richtig damit umgeht. Aber mit anderen Wertungen kann man überhaupt kaum umgehen pädagogisch. Also die Temperamente sind schon herrliche Dinge, wenn man sie rettet, aber aus dieser Erstarrung. Sonst sind sie sinnlos. Es gibt noch ein paar solche Sachen. Sowieso geht ja, wir haben gesprochen darüber, dass die Kulturen vergehen, und vielleicht unsere auch. Es ist nicht so tragisch, wie wir denken, weil wenn man spricht von alten Kulturen, dann spricht man im Allgemeinen von untergegangenen Kulturen. Und man weint nicht dabei. Die sind halt alt und vielleicht schön oder so. Also es ist auch nicht so schlimm mit uns. Aber das Kommende hat was Interessantes an sich. Alle diese Dinge, die zum alten Eisen geschmissen werden, wir schmeißen sie zum alten Eisen. Plötzlich kommen aber, oder allmählich kommen Zeiten, wo diese weggeworfenen oder vertrockneten Dinge, Begriffe, hätten gerade Not getan. Und das überlassen wir also unseren Kindern. Und das mag anhand von diesen kommenden wunderbaren Kindern gelingen, weil sie vielleicht anders sind wie wir. Aber das ist schon so. Diese alten, vertrockneten Begriffe, wenn wir sie wirklich alt werden lassen und verschwinden lassen, dann kann es sein, dass das fehlen wird, was gerade Rettung bedeuten würde später. Jetzt ist Besitz so ein Ding. Jetzt fangen wir wieder an zu merken, ziemlich schnell, da fehlt was, es ist irgendein Fehler dran. Es gibt sogar Lufträume, nicht wahr? So. Und es ist natürlich, wir glauben, das ist naiv, wenn alte Völker sowas nicht verstehen und sagen, Wasser kann man nicht haben und besitzen. Das kann nicht mein Wasser sein, nicht einmal die Erde kann mein sein. Nur die Allerschärfsten unter ihnen haben gesagt, sei still, lass uns darauf eingehen, lass uns kaufen, dieses bisschen, dann können wir immerhin darauf leben. Und sie ließen sich dazu hart, ne, und können zum Teil auf Gebiete leben. Kluge Gruppen dieser alten Völker. Sie haben darauf eingelassen, sich ihre Erde zu kaufen, ne, und sowas. Also es könnte kommen, Zeiten, wo wir diese Sachen, die wir verschwinden lassen, wo sie sehr, sehr Not tun. Ja.
Jetzt machen wir